Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Und hallo und herzlich willkommen zu Blühende Landschaften, unser mittlerweile, wievielter Podcast ist das jetzt?
Das ist jetzt, also mit Teaser ist es der 7., aber es ist eigentlich offiziell der 6. sozusagen.
Ja, der Teaser, den wollen wir mal nicht gelten lassen.
Das ist ja Quatsch.
Und wir haben ein Thema, denn dieser Podcast wird ausgestrahlt tatsächlich am Ostersonntag 2020. Und deswegen haben wir uns einen Titel überlegt, zum ersten Mal eigentlich im Vorfeld. Wir nennen diesen Podcast Diktatur der Osterhasen. Thomas, gab es denn Ostern in der DDR?
Nee. Wir hatten doch nicht. Es gab noch nicht mal Osterhasen. Es gab
erzähl doch mal. Ich meine, Ostern ist ja, das ist ja eigentlich auch ja kein christliches Fest. Natürlich Ostern christlich, aber die Art und Weise, wie wir es feiern, das wissen wir ja mittlerweile, ist eine heidnische Tradition.
Das
mit
stimmt.
Mit den Eiersammeln und Fruchtbarkeit und so weiter. Und wie war das denn überhaupt mit diesen ganzen christlichen Sachen bei euch damals in
der DDR? Da machst du ja schon wieder zwei Tüten auf, also oder zwei Türen.
Na, ich will jetzt nicht auf Weihnachten eingehen. Ich weiß, da gab es den Jahresabschlussengel und so.
Ja.
Wie hieß das? Jahresabschluss?
Jahresabschlussengel und dann gab es, das war also der, Jahresentflügelpuppe, das war der Engel.
Jahresentflügelpuppe.
Und die Weihnachtspyramide war das Jahresendpuppenflügelkarussell.
Und gab es sowas auch für Ostern oder habt ihr einfach ganz normal Ostern gefeiert?
Nee, ich glaube, ich habe da wirklich jetzt mal drüber nachgedacht.
Ja.
Ich glaube, da gab es keinen großen Unterschied zwischen Ost und West. Ich glaube auch, dass das ganze Konsum, ich weiß nicht, wie das bei euch da war in den 70er, 80er Jahren, das Konsumverhalten im Westen. Im Osten war das wirklich sehr übersichtlich. Mhm. Meine Mutter, wir hatten wirklich nicht viel und meine Mutter hat dann tatsächlich Eier versteckt. Ihre wirklich zu Tode gekochten Eier, die waren nicht nur hart, sondern da war das Eigelb grün.
Ja.
Die waren also nicht genießbar. Und meine Mutter, wieso? Ach, du machst so ein bisschen, meine Mutter, lecker, guck mal, ein bisschen Salz drauf. Oh, schmeckt doch gut, Thomas. Und es war so staubtrocken, ich habe so gehustet. Na jedenfalls, und dann gab es auch ab und zu kleine Geschenke, da war dann irgendwie so ein Kinderbuch, was mich nicht interessiert hat. Und dann stellt meine Mutter pädagogisch wertvoll, mein Vater hat das ja alles nicht interessiert. Meine Mutter, ganz pädagogisch wertvoll, hat einen Zirkelkasten versteckt.
Und ein Zirkelkasten?
Ja, also ein Zirkelset.
Ja.
Ja. Und also erstmal habe ich mit Mathematik sowieso nichts am Hut. Ich hasse Mathematik und ich war schon immer ein absoluter Versager in Sachen Mathematik.
Ich glaube, deswegen mögen wir uns auch so sehr. Wir haben da nie drüber gesprochen, aber bei mir war es genauso. Matt, ich habe zwei große Albträume in meinem Leben. Das eine ist, ich werde von einem Hai gejagt, weil ich Angst habe vor Haien. Und das zweite ist, ich bin wieder in der Schule und muss im Abitur eine Matheprüfung machen.
Oh Gott.
Und das ist für mich eigentlich der schlimmere Albtraum. Also ich werde, mein Unterbewusstsein mag es lieber von einem Hai zernagt zu werden, als irgendwie wieder irgendwelche Algebra-Sachen machen zu müssen. Also
naja,
Mathe war für mich der absolute Horror.
Für mich nach wie vor. Und meine Mutter hatte dann eben dieses Circle-Set, diesen Zirkelkasten da versteckt. Und ich packte das dann aus. Und ich natürlich als gut erzogener Sohn, oh, das ist ja toll. Ne? Das brauchst du doch jetzt in der Schule, in Mathe. Und ich so, das brauche ich jetzt. Naja, und dann gab es dann eben noch diese großen Pappeier, die gab es wahrscheinlich im Westen auch. Da war so dieses grüne Gras, dieses Ostergras drin.
Ja.
Und da war dann irgendwie Schokolade oder irgendwelche Süßigkeiten drin.
Ja, also, und wie war das mit dem ganzen Schokosüßkram?
Ja, das war natürlich, das war so Teil und Teil. Ne? Also das setzte sich natürlich zusammen aus diesem Ostsüßkram, der natürlich immer nicht besonders gut war, weil es ja, also Kakao war ja ein Rohstoff, der trotzdem teuer war.
Ja.
Das war das eine Ding. Ne? Zum anderen gab es natürlich den Intershop. Ne? Das war also waren diese Läden im Osten zu DDR-Zeiten. Da konnte man rein und konnte dann Westschokolade kaufen.
Mhm.
Und das dritte Standbein war natürlich, dass meine Oma väterlicherseits in Köln lebte.
Okay.
Und die machte dann die berühmten Westpakete.
Okay.
Und da war dann eben Schokolade drin. Und der sogenannte Schmunzelhase, den gab es ja damals schon in den 70ern. Das ist also nicht, wie die AfD vielleicht heute behauptet, ja, noch nicht mal mehr der Osterhase, nicht mal den gibt's mehr. Den wollen sie jetzt auch noch abschaffen. Jetzt heißt der Schmunzler, der heißt schon seit 1973 so. Ich habe extra geguckt.
Okay, gut. Also Ostern war bei uns, bei Ost und West, da hatten wir was Gemeinsames.
Ja.
Hatten wir was Gemeinsames zu feiern, ja.
Aber das war bei dir auch nicht so spektakulär, oder?
Nee, bei mir, also was wahrscheinlich, wo wir beide uns auch wieder dann sehr, sehr, sehr gleichen, war das, dass meine Eltern mir oftmals Sachen geschenkt haben, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal zu Weihnachten ein Mikroskop bekommen.
Ja.
So. Und das hat mich überhaupt nicht interessiert.
Ja, da freut man sich als Kind wahnsinnig drüber.
Ja, sowas. Also da ist auch wirklich so eine Generationslücke. Ich glaube, da sind wir jetzt viel, viel näher an unseren Kindern irgendwie dran, dass wir einfach merken, okay, dass wir viel empathischer sind. Ja. Natürlich, weil es uns auch relativ gut ging in unserer Kindheit, dass wir jetzt sagen, okay, wir können jetzt irgendwie nachvollziehen, wie es ist, wenn man irgendwie irgendwelche Scheiße geschenkt bekommt. Und wir wollen ja, dass die Kids sich auch freuen und dass man auch gemeinsam was macht. Aber Ostern, über Weihnachten reden wir dann, wenn es soweit ist dann. Das wird wirklich interessant, glaube ich.
Das wird mit Sicherheit natürlich, und da ist natürlich dann auch die Position Westpaket, hat dann einen ganz hohen Stellenwert. Ganz aber da sprechen wir dann später drüber.
Aber es ist auch im Moment ja so, dass mit den Paketen, die kommen ja, das wird ja alles sehr verzögert im Moment, bei dir auch. Ne?
Ganz extrem.
Du hast mir was geschickt neulich und das ist immer noch nicht da.
Das ist immer noch nicht da und das war was ganz, ganz Banales. Ich werde es nicht verraten, weil du sollst dich ja freuen. Und das dauert ewig. Und
das dauert im Moment ewig, man hat so eine Zeitreise zurück. Also ich habe so das Gefühl, viele vergleichen das natürlich jetzt auch so gerade ein bisschen mit der DDR, so von wegen Grenzen zu und bla und die Regale sind leer und die Pakete kommen nur einmal die Woche an und so. Und da bin ich schon bei meiner Frage, bei dem anderen Thema dieses Podcasts. Du als jemand, der in der DDR geboren wurde und aufgewachsen ist, leben wir im Moment in einer Diktatur? Das ist Journalismus. Das ist investigativ. Da kann sich aber hier der Lanz mal eine Scheibe abschneiden
von. Ich finde auch, das war so von der Art und Weise, das war so investigativ auch gefragt, vom Tonfall her.
Ja, ne? Ja, gekonnt.
Ich fand, das war sehr gekonnt und du kannst ja jetzt nicht sehen, wie ich gerade mich zusammenreiße, dass ich laut lache.
Du sollst dich nicht zusammenreißen.
Dass mein Freund, mein Herzensbruder, verstehst du? So heißt es ja bei Karl May, ne?
Ja, natürlich.
Winnetou, mein Herzensbruder, dass mein Herzensbruder aus Bochum mir so eine Frage stellt.
Ja.
Ich beantworte sie natürlich sehr, sehr gerne.
Wir hatten ja beim letzten Mal sind wir ja rausgegangen, da hast du dich ja sehr chauffiert, wie Gary Strebeck sagen würde. Man echauffiert sich nicht.
Man chauffiert sich.
Genau, echauffiert ist, wenn man ein Elektroauto hat, dann echauffiert man sich. Ja. Aber wenn man, du hast dich ja sehr, sehr aufgeregt über Verschwörungstheorien und so weiter und wir kamen dann auf diese Diktatur, auf das Wort Diktatur. Und im Moment sagen ja viele, das, was wir gerade durchleben, ist eine Meinungsdiktatur und der Staat bestimmt uns. Du bist ja wirklich in der DDR groß geworden. Das kann man sagen, einfach so, das ist jetzt nichts Neues, das war eine Diktatur. Die DDR.
Die DDR war eine Diktatur, das ist, da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu. Nein. Selbst die AfD-Mitglieder und alle Ostalgiker, die Ostalgiker eben nicht.
Auch Ramelow hat ja gesagt, das war eine Diktatur.
Natürlich wird ja immer
gesagt, Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, würde als Linker, also als Mitglied der Linkspartei, würde die DDR irgendwie schönreden und so weiter. Nein, er hat selber gesagt, das war ein Unrechtsstaat und eine Diktatur. So.
Genau, also wir leben nicht in einer Diktatur. Und die Menschen, die jetzt das Gefühl haben, sie befinden sich gerade in einer Diktatur, die sollten vielleicht den Begriff nochmal googeln oder sollten sich nochmal ein paar Filme über Diktaturen angucken, weil unterm Strich, wenn ich jetzt mal ganz, ich will jetzt gar nicht so ernsthaft darüber reden, obwohl es ein ernsthaftes Thema ist.
Wir können ruhig ernsthaft drüber reden, Thomas, es ist unser Podcast, wir können lustig sein, wir können ernsthaft drüber reden, das ist einfach, was mich wirklich halt auch interessiert.
Natürlich.
Auch wenn ich das jetzt so öffentlich-rechtlich gefragt habe. So wie Erich Böhme, Thomas Nicolai, herzlich willkommen zu Talk im Turm. Meine Frage heute, leben wir jetzt in einer Diktatur? Sie als ehemaliger DDR-Bürger, bitte sehr. Mit einem schönen Gruß an den Kollegen Frank Fischer.
Mit einem herzlichen Gruß an den lieben, von uns sehr geschätzten Frank Fischer. Nein, also wir leben nicht in einer Diktatur. Und Leute, die behaupten, wir leben gerade in einer Diktatur, die verhöhnen sozusagen die Opfer, beziehungsweise die Menschen, die gerade in einer Diktatur leben. Und das ist einfach eine absolute Unverschämtheit. Weil man sollte vielleicht die Situation irgendwie sich mal ein bisschen, wenn man wirklich so emotional ist, dann sollte man vielleicht noch mal auf die Fakten gehen und nicht nur auf die Gefühle gehen. Das ist ja das ganz, ganz große Problem unserer Zeit, dass wir nicht auf Fakten eingehen, sondern nur uns über Gefühle definieren. Ich durfte mal vor vielen Jahren mit Anja Görz, eine Radiomoderatorin von Radio 1, die hat so ein Buch geschrieben, Und das Buch trägt den Titel Der Osten ist ein Gefühl. Und ich habe diesen Buchtitel nicht verstanden. Und jetzt vor 2-3 Jahren habe ich den Buchtitel erstmal geschnallt. Und genau das ist das Problem, dass ganz viele Ossis und auch ganz viele Menschen, die jetzt gerade in dieser Pandemie leben müssen, also sozusagen ein Großteil der Menschheit.
Also alle.
Oder eigentlich alle. Man könnte schon fast sagen, ja.
Man könnte sagen, alle. Global.
Ja. Global könnte man das bezeichnen. Ja. Dass sie den Eindruck haben, sie befinden sich gerade in einer Diktatur. Und das dem ist aber nicht so, weil es ein reines Gefühl ist. Und es ist genau eben diese Ostalgie, die nicht über Fakten geht und die sozusagen das Unangenehme und eben auch den Mangel und auch die Repressalien und auch die Beschränkungen und Begrenzungen betrifft. Wenn man das alles ausblendet, dann bleibt natürlich ein positives, ein soziales, ein kuscheliges Gefühl übrig und dann sagt man, ach, das war da eigentlich ganz schön im Osten. Und genauso dreht man es jetzt eben um, indem man das überhaupt nicht mehr machen. Na, es gibt einen großen Unterschied zur DDR-Diktatur und zur Pandemie, nämlich, dass in der DDR, da gab es zwar nichts und wir wurden bevormundet, aber im Gegensatz zu der Situation, in der wir uns momentan befinden, waren die Kneipen alle auf.
Du konntest saufen gehen. Alkohol ist immer eine Lösung.
Alkohol war immer eine Lösung und auch Diktatoren arbeiten mit Alkohol und natürlich mit Drogen, beziehungsweise wir Ossis haben uns natürlich dann auch Medikamente und Tabletten reingepfiffen, gerne auch mit Nordhäuser Doppelkorn oder bei der Armee gab es dann eben Mangel an Alkohol, da haben dann die Offiziere, die haben dann irgendwie Eau de Cologne oder sowas getrunken.
Cool.
Ja, ganz tolle Vorbilder und
sehr, so. sehr einfallsreich, ja.
Ja, ja, aber darüber müssen wir nicht reden. Nein, aber das Ding ist einfach, wenn Leute wirklich gerade empfinden, sie befinden sich in einer Diktatur, Leute, ich kann euch beruhigen, wir befinden uns noch lange nicht in einer Diktatur und die Maßnahmen, die gefällt worden sind und die Regeln, die aufgestellt worden sind, die sind zu unserem Schutz. Das haben sie nicht gemacht, um uns zu ärgern. Und das ist vielleicht ein ganz entscheidender, nicht Denkfehler, sondern vielleicht eine Logik, die man vielleicht sich mal abgewöhnen sollte, immer zu denken, ja, die da oben und wir da unten, ja, die da oben, die wollen uns ja nur ärgern, die wollen uns ja nur bevormunden. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, etwas. Natürlich kann man diese Pandemie nicht aufhalten, man kann es auch nicht dadurch ausmerzen, aber man kann es vielleicht ein bisschen verzögern sozusagen.
Ja, ich glaube, darum geht's ja sowieso.
Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, ich habe mit einem guten Freund darüber geredet, dass ich glaube, das große Problem, was wir momentan haben und eben auch mit diesem Gefühl Diktatur und so, wir haben hier es mit einem unsichtbaren Feind zu tun und die Situation ist total abstrakt. Wir haben das erste Mal in der Menschheitsgeschichte eine Pandemie, die wir als Menschheit miteinander meistern müssen. Und wir tun alles dafür, dass es so wenig Menschen wie möglich trifft. Aber wir wissen nicht, was ist der richtige Weg.
Ja, aber ich muss hier direkt mal widersprechen. Das ist nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir mit einer globalen Pandemie zu tun haben. Wir hatten schon die Pest, wir hatten die spanische Grippe, wir hatten diese Sachen. Die Ausbreitung ist jetzt natürlich viel globaler, dadurch, dass wir Menschen halt die Möglichkeiten haben zu verreisen und von unseren Reisen diese Krankheit mitzubringen aus Ischgl oder was aus Heinsberg und diese Sachen. Ne? Ja. Das sind ja alles Sachen, die man jetzt nachvollziehen kann, die man nachprüfen kann und die Wissenschaftler nachprüfen können. Es gibt zwei Ansätze für mich. Das eine, und da haben wir beim letzten Mal drüber schon gesprochen, ist, dass Leute sagen, Diktatur, wir haben gerade eine Meinungsdiktatur. Das heißt, die Leute, die sagen, ist doch alles nicht so schlimm und die sollen sich nicht so anstellen, das ist eine normale Grippe, die behaupten von sich her, dass sie von den Medien totgeschwiegen werden und so weiter und so nach dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Und in dem Moment, wo du sagen darfst, befindest du dich schon nicht in einer Diktatur.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Das ist das nämlich. Du darfst es sagen, ich sag's jetzt einfach mal, jeder Vollhorst hat durch das Internet die Möglichkeit, seine Meinung zu propagieren. Ja, da sind sehr, sehr viele rechte Schwachnasen dabei, da sind sehr viele linke Schwachmaten dabei. Ich finde, jeder mit gesundem Menschenverstand erkennt sofort, wenn es nur um Populismus geht und wenn es nicht um Informationen geht und um etwas Konstruktives. Deswegen sind ja gerade oder ist ja gerade die Partei, die am wenigsten konstruktiv ist, ja auch im Moment überhaupt nicht angesagt, weil sie ja also überhaupt gar nichts zu der Sache beiträgt, weil sie nichts dazu beitragen kann, weil sie nichts dazu beitragen kann. Ich bin sehr gespannt, wie die Grünen aus der Sache rausgehen, aber wie gesagt, im Moment Besonnenheit und einfach ein Blick auf die Tatsachen ist das eine. Und wie gesagt, solange man sagen darf, was man will, befinden wir uns nicht in einer Diktatur. Das andere sind natürlich die Maßnahmen, die im Moment da sind. Also das Ausgeh, ja, wir haben ja noch kein Ausgehverbot, aber das Gebot zu sagen, das Versammlungsgebot, das gesagt wird, dass man sich nicht versammeln soll, dass man zu Hause bleibt, also ein Aufruf an die Vernunft.
Ja.
Ja, und da gibt es dann Leute, die sagen, ja, die Politik will die Wirtschaft niederbringen. Mhm. Und ich hatte neulich gesagt, irgendwie bei meinem letzten Auftritt als Moderator beim WDR Kabarettfest, habe ich gesagt, ich habe überhaupt keine Angst vorm Kommunismus und vor den Linken, weil solange Deutschland von Coca-Cola, Nestle und Starbucks und so regiert wird, habe ich da keine Angst vor. Und ich glaube, die wirtschaftlichen Interessen, ich glaube, dass die Regierung die wirtschaftlichen Interessen sehr, sehr, sehr im Auge hat.
Ja.
Gerade die jetzige Regierung, gerade die Konservativen, deswegen ist so jemand wie Markus Söder ja auch gerade beliebt, weil das halt, ne, es ist halt jetzt im Moment, ist konservativ sein und ist im Moment halt, das ist jetzt, das ich würde, hätte das ja auch nie gesagt. Ich war ja auch früher, ich fand Angela Merkel ja auch doof früher, weil ich habe das ja schon gesagt, ich bin ja als Sozialdemokrat geboren worden, mehr oder weniger, also zumindest so erzogen worden, und für mich waren SPD immer die Guten und CDU waren die Bösen. Das ist mittlerweile ja auch anders, und ich finde halt, wenn ich mir angucke, wie es in anderen Ländern abläuft, und von wegen Diktatur, wenn ich jetzt nach Ungarn gucke, was da gerade passiert und so weiter.
Furcht.
Und wie gemäßigt es bei uns abläuft und wie relativ vernünftig die Leute auch sind. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast aus der Türkei, wo die Leute vor der Ausgangssperre in die Supermärkte gerannt sind und eng aufeinander standen, wo ich dachte, habt ihr irgendwas begriffen in den letzten Wochen? Habt ihr irgendwie Nachrichten geguckt? Habt ihr ins Ausland geguckt? Und da bin ich doch irgendwie so ein bisschen nicht stolz, aber ich bin froh, dass wir in einem Land leben, wo die Leute die Ordnung bewahren. Wir Deutschen, wir sind ja ein sehr ordentliches, ein sehr korrektes Volk.
Ja.
Und wenn uns was gesagt wird, dann machen wir das meistens auch.
Mhm.
Ich habe es bestimmt schon oft gesagt, auch in diesem Podcast, die größte Einschränkung der persönlichen Freiheit war bisher die Straßenverkehrsordnung. Ne? Und das ist, ich bin froh, dass es sie gibt.
Ja, ich weißt auch.
Du? Also, ne? Und also, deswegen ist diese Diktatur, das ist halt eine scheiß Zeit im Moment.
Ja.
Und wenn man nicht zusammenarbeitet und zusammen am gleichen Strang zieht, dann geht das den Bach runter, wie man in anderen Ländern gerade auch sieht. Und da bin ich froh, dass wir in dieser Staatsform, die wir haben, leben. Das ist eine Demokratie. Das ist manchmal, natürlich kommen dann manchmal Leute an die Macht, wo man sich nachher denkt, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber das ist halt so. Und das Problem ist auch nicht Trump. Das Problem sind die Leute, die Trump gewählt haben. Weißt du, man ist ja dann, also es gibt keine andere Staatsform, die besser ist als Demokratie mit ihren ganzen Schwächen. Es gibt keine bessere. Die ganzen Diktatoren, die ganzen Orbans und Bolsoneros und Noros und Naros da, das ist das, man guckt sich das an und schlägt die Hände über den Kopf im Moment. Und da kann man doch froh sein, dass man in diesem kleinen, ordentlichen, bürokratischen Staat lebt gerade,
wo
auch viele Sachen nicht funktionieren, natürlich nicht. Und wir lernen ja, glaube ich, alle gerade neu dazu und müssen umdenken lernen.
Ja.
Aber dieser Begriff, das ist auch so vorgeschoben. Ich glaube, dass viele Leute in einer Diktatur leben wollen, damit sie dann sagen, aha, die sind schuld, die da oben, die sind jetzt schuld. Wie ist es denn, was für ein Gefühl hast du denn im Moment, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass die Sachsen ja immer so aufständig sind und sich immer nichts gefallen lassen wollen.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass es im Osten anders abläuft als im Westen im Moment?
Ach. Da kriege ich eigentlich nichts mit.
Okay.
Also das Interessante ist ja eigentlich, dass diese ganzen Leute, die vorher immer gehetzt haben oder merkwürdige Sachen von sich gegeben haben oder die dann wieder eine Mensch da, von dem wir schon mal geredet haben, der gesagt hat, ja, ich bin ja in einer Diktatur aufgewachsen und ich habe das schon mal überlebt, aber das, was hier abgeht, das ist ja alles noch viel, viel schlimmer. Mhm. Also diese ganzen Sätze höre ich im Moment nicht.
Ja.
Und wir sitzen, glaube ich, wirklich buchstäblich alle im selben Boot und müssen da einfach miteinander durch. Und ich habe da ein ganz gutes Gefühl, dass wir das gut hinkriegen werden. Also ich krieg da nichts mit, dass da irgendwie... Es gab natürlich so... aber das hat auch nichts mit Ost-West zu tun. Es gibt natürlich dann immer so Stimmen von den Rentnern, die sagen, wieso, ich hab einen Zweiten Weltkrieg überlebt. Da wird mir doch so ein scheiß Virus nicht antun. Wo ich sage, weißt du, guck mal.
Ja, das, ich war ja noch vor einem Jahr zu Ostern, war ich ja noch unterwegs in der Sächsischen Schweiz und in Erfurt und habe da halt auch gemerkt, dass die Leute auch anders ticken. Also in der Sächsischen Schweiz sowieso anders als in Erfurt. Nochmal, also wenn man jetzt von der Politik jetzt absieht, was da jetzt passiert ist. Aber ich habe schon gemerkt, ich bin woanders. Aber ich habe da jetzt auch nicht so eine Befindlichkeit erlebt, weil es war ja auch damals noch komplett anders als jetzt. Einfach so, deswegen...
Auch das ganze Konsumverhalten, ich meine, das merkst du ja auch heute, was da alles geschenkt wird. Und natürlich, die Industrie ist voll draufgesprungen und bietet ja für jeden Geschmack was an.
Ja.
Und ich glaube, das war bei dir ähnlich wie bei mir damals in 60er, 70er Jahren. Es gab nicht viel und da musste man sich irgendwie was ausdenken. Und dann hat man ein bisschen Schokolade versteckt und dann ist gut. Heute werden dann richtig Werte schon versteckt und da wird ein richtiger Event draus gemacht. Mhm. Und es gibt ja auch tolle Eltern, die machen dann eine Schnitzeljagd und die machen dann das und das und das und so. Ich finde das alles großartig, aber meine Eltern haben da nie so ein riesen Geschiss gemacht. Ja. Die haben da einfach in der Wohnung, wir hatten auch keinen Garten und nix, hat da in der Wohnung unterm Schrank da was versteckt und meistens, weil ich zu doof war, das zu finden, hat sie heiß, klar, oh, jetzt verbrennt sie dich was, jetzt wird es wieder kalt, oh, eisekalt, oh, jetzt.
Meinst du denn, das ist jetzt meine Frage, meinst du denn, dass wenn das alles vorbei ist, und gesetzt den Fall, es wird irgendwann in absehbarer Zeit mal vorbei sein. Meinst du, dass wir dann anders umgehen miteinander, anders, also auch Ost-West-mäßig, dass da was passiert? Hast du da eine Hoffnung?
Nee, leider nicht. Ich bin da wirklich, ich bin ja eigentlich hauptberuflich Optimist, aber da bin ich wirklich Pessimist. Und vor allem werden hinterher die ganzen Beschwerden hochkommen, die ganze Häme über die Politiker, wie blöde die sich alle angestellt haben und wie bescheuert der Spahn ist und wie beschissen die Angela Merkel ist und der Söder ist sowieso ein Vollidiot. Also diese ganzen Klugscheißer, Verschwörungstheorien sind ja jetzt schon im Gange, aber das wird sich dann alles nochmal potenzieren.
Okay.
Und ich meine, das ist natürlich es gibt keine besseren Zeiten für Verschwörungstheoretiker als im Moment.
Okay, ja,
ich meine, es wurde ja jetzt vor 2-3 Tagen oder so wurde ja der Gedanke geäußert, dass man mit einer App, dass man darüber vielleicht dass den Gesundheitszustand der Deutschen besser im Griff haben kann. Dass man dann seine Daten abgeben kann. Hm. Das ist zwar freiwillig, aber das würde einfach helfen, um einfach zu wissen, wie ist denn der Gesundheitszustand so von Bürger XY so. Und wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich sagen, ja, kannst du mal sehen. Ich meine, 1 und 1 macht 2. Natürlich, kommen sie mit so einer App um die Ecke. Apple Watch hat das schon vor 3-4 Jahren gemacht, und das hat schon nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt versuchen sie es auf dem Wege, um uns total zu überwachen.
Du meinst der durchsichtige Bürger. Also
Der gläserne Bürger, wirklich Orwell hoch 10.
Ja, klar, ich meine, gut, in dem Moment, wo du dich...
Das ist auch so, natürlich.
Ja, in dem Moment, da haben wir das ist ja schon längst irgendwie in Kabarettprogrammen halt auch schon thematisiert worden. In dem Moment, wo du dich freiwillig bei Facebook anmeldest, muss ja klar sein, dass du dich öffentlich machst und und das ist nun mal halt auch eine Zeit der Eitelkeit und des Narzissmus mit Instagram und auch das, was wir machen. Ja? Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar, dass man dann was von sich preisgibt und da muss man halt drauf achten, was gibt man von sich preis und was halt nicht. Ich glaube, nach der Corona-Zeit wissen wir alle, wie es bei Prominenten im Wohnzimmer aussieht. Ja? Weil alle auf Instagram natürlich nicht machen, weil niemand was anderes machen kann im Moment.
Du kannst nichts anderes machen. Ich finde es ja ganz nett, weißt du, da macht dann Helge was oder Otto macht was oder der Kollege und der singt was und Robbie Williams macht was und so. Uns bleibt leider nichts anderes übrig. Ich würde gerne was anderes machen, aber wir können nichts anderes machen und wir können euch nur über Wasser halten und euch, die ihr das jetzt hört, sagen, Leute, ihr macht das echt gut, ihr seid wirklich toll und bleibt dabei und lest ein gutes Buch, versucht euch abzulenken und genießt das geile Wetter. Wirklich.
Keep calm and carry on. Genießt das geile Wetter, geht auf den Balkon, guckt raus oder geht mal einen Schritt vor die Tür und so weiter, das ist alles. Und seid froh, dass ihr unsere Wohnungen nicht sehen müsst, deswegen machen wir diesen Podcast als Audioversion und nicht als...
Stimmt, du warst ja immer dagegen, dass wir es als Video machen, aber ich auch.
Ja, das ist nicht, weil du nicht ein hübscher Kerl bist, sondern weil es muss nicht sein. Das ist einfach viel besser zu konsumieren.
Finde ich
und
auch.
Und ich finde es nett, wenn ihr das hört und wir finden es nett, wenn ihr das hört und uns liked und weiterleitet und wir möchten euch an dieser Stelle ein schönes Osterfest wünschen, schöne Restostern, wenn ihr das später hört oder wann immer ihr das hört, habt eine gute Zeit und wir hören uns ganz bald wieder, lieber Thomas.
Unbedingt, mein Bester. Und ich hoffe, dass das Paket auch mal bei dir ankommt.
Ich sag dir sofort Bescheid. Ja.
Meine Fresse.
Und wir haben noch viele, viele Sachen, über die wir reden müssen. Es ist immer wieder interessant und mit dir. Und ich vermisse dich ganz doll. Und
ich hoffe, mein Hase, ich dich doch auch.
Mein Hase. Mein kleiner Oster. Ist jetzt zum Osterfest noch ein schöner Abschluss.
Ach so, nee, mir fällt noch was ein. Denn? Und zwar, wir sind doch, weil wir haben doch so gerade so eine harte Zeit. Mir sind zwei coole Lieder eingefallen, ein Westlied und ein Ostlied.
Okay.
Und zwar das eine Lied ist von der Band Panko und das heißt Langeweile.
Ja.
Das ist auch ein bisschen langweilig, aber hat einen geilen Riff, okay, hat einen geilen Mittelteil. Und das andere Lied wirst du auch kennen.
Monotonie.
Das ist Monotonie von Ideal.
Woher wusste ich das denn?
Woher wusstest du? Natürlich. Übrigens, und nicht zu vergessen, die große Annette Humpe, die wirklich große Annette Humpe wird im Oktober 70 Jahre alt.
Oh mein Gott, aus Herdecke. Geboren in Hagen, aufgewachsen in Herdecke.
Die große
Annette
Humpe.
Mit ihrer Schwester Inga. Haben wir nicht mal zusammengesessen und neben uns saß Inga Humpe?
Ja.
Ne? Draußen, also irgendwann mal nach einem Quatschclub.
Ja.
Und wir saßen irgendwo, ich glaube, in der Nähe des Schwarzwaldstübchens.
Ja.
Da an der Ecke. Und ich weiß noch, die Sonne ging auf. Es war ein Samstagabend und die Sonne ging auf. Also Samstag,
Inga Humpe kam
Samstag
rein.
Aus Samstagnacht wurde Sonntagmorgen und die Sonne ging auf und neben uns saß Düse im Sauseschritt Inga Humpe.
Ja, und natürlich Zweiraumwohnung. Nein, aber wie gesagt, Monotonie ist überhaupt kein monotoner Song, ist total geil.
Ja. Ganz großartig. My brother from a different mother. Lieber Thomas, ich wünsche dir und deinen Lieben und euch und wir wünschen euch überhaupt alles, alles Gute in dieser Zeit. Bleibt gesund und bis ganz bald bei Blühende Landschaften. Das müssen wir zusammen sagen, Thomas,
du
mit deiner sexy Stimme.
Genau.
Und alles Liebe, bis bald bei
Blühende Landschaften. Fast.